NDR Info. Themen des Tages.
Mit Ulrike Heckmann willkommen zu diesen Themen. Stichwort Rente für pflegende Angehörige. Warum die Pflegereformpläne von Gesundheitsministerin Warken für so viel Kritik sorgen. Neue Impulse für die EU-Erweiterung. Die Westbalkan-Konferenz in Montenegro. Moratorium bei der KI-Forschung. Was vom Anthropics-Vorschlag zu halten ist. Außerdem ein Blick auf das Halbfinale der French Open. Es waren deutliche Worte, die da heute zu hören waren, zu den Pflegereformplänen von Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU. Einen Raubzug bei Beitragszahlern, Pflegebedürftigen und Kommunen nannte sie etwa der Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege. Das sei keine Reform, sondern ein Belastungspaket, so Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD. Von einem Verschiebebahnhof Richtung Sozialhilfe warnt der ehemalige bayerische Gesundheitsminister Holecek von der CSU. Geplant sind höhere Beiträge für Kinderlose und Gutverdiener, zusätzliche Abgaben für Arbeitgeber und strengere Voraussetzungen für den Bezug von Pflegeleistungen. Außerdem sollen pflegende Angehörige aus der Pflegekasse weniger Rentenbeiträge bekommen. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Kallmeurer erzählt mir.
Seit fast 30 Jahren pflegt Claudia Geiken aus Weimar ihre schwerstbehinderte Tochter Cäzilie. Sie organisiert den Alltag zu Hause weitgehend allein.
Sie wohnt bei uns zu Hause, besucht zwar den Förderbereich und mit meinem Mann gemeinsam versuche ich den Alltag so gut wie es geht zu stemmen. Ab und an haben wir dann den Pflegedienst mit am Start, aber die Hauptpflegeperson bin eigentlich ich.
Geiken engagiert sich auch in der Elternvertretung der Lebenshilfe. Arbeiten kann sie wegen der Pflege nicht mehr.
Da haben wir uns entschlossen, dass ich das zu Hause alles manage mit der Pflege und den Anträgen, die da so zusammenkommen.
Für sie zahlt die Pflegekasse Rentenbeiträge. So geht es vielen Familien in Deutschland. Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Angehörige leisten den Großteil der Pflege. Meist sind es Frauen. Viele arbeiten weniger oder gar nicht. Die Rentenbeiträge sollen ihre spätere Altersvorsorge sichern. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, beschreibt die Situation wie folgt.
Pflegende Angehörige halten dieses System jeden Tag am Laufen. Oft unter großer Belastung, oft mit beruflichen Einschränkungen und oft mit Folgen für die eigene Alterssicherung.
Die Bundesregierung will die Pflegeversicherung reformieren. Wegen steigender Pflegezahlen und Kosten sieht Gesundheitsministerin Nina Warken Handlungsbedarf. Bei den Rentenbeiträgen für Angehörige soll gekürzt werden, erklärt die CDU-Politikerin.
Bis zu 70% dieser Rentenversicherungsbeiträge werden weiterhin durch die Pflegeversicherung geleistet. Es werden dadurch auch Anwartschaften erworben, werden aber weniger Anwartschaften erworben werden können in Zukunft. Und es ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass das System nicht mehr weiter in diesem vollen Umfang diese Kosten übernehmen kann.
Für pflegende Angehörige bedeutet das also geringere Rentenansprüche. So sollen Milliarden gespart werden und die Finanzierung der Pflege stabilisiert werden. Pflegeratspräsidentin Vogler kritisiert die Pläne als nicht nachvollziehbar.
Wir reden ständig davon, häusliche Pflege und pflegende Angehörige stärken zu wollen. Und dann wird ihnen ausgerechnet eine soziale Absicherung gekürzt, die ohnehin erst mühsam als Anerkennung dieser Sorgearbeit erkämpft wurde.
Scharfe Kritik an den Plänen kommt auch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Der Vorsitzende Eugen Brüsch erwartet eine Reform der Pflegeversicherung im Sinne einer Weiterentwicklung.
Stattdessen werden jetzt zukünftig der größte Pflegedienst Deutschland, und er ist meistens weiblich, dafür bestraft, dass zu Hause sowohl die Eltern oder auch der Ehemann oder die Ehefrau versorgt werden. Und das ist doch kein Zukunftskonzept.
Die Pläne dürften auch in der schwarz-roten Koalition für Streit sorgen. Vom Koalitionspartner der Union kommt Kritik. Der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis warnt im Deutschlandfunk vor den Folgen für die häusliche Pflege.
Ich halte diesen Vorschlag für äußerst kritisch. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, den wir im parlamentarischen Verfahren nochmals diskutieren müssen.
Doch bevor sich der Bundestag damit beschäftigt, muss das Kabinett zustimmen. Das soll bis zur Sommerpause geschehen. Claudia Geiken aus Weimar, die ihre Tochter Cäzilie pflegt, wird die weiteren Entscheidungen aufmerksam verfolgen, denn sie hätten für sie ganz konkrete Folgen.
Dann werde ich dann, weil ich die Pflege unserer Tochter übernehme, im Nachgang noch so bestraft.
Sie hofft, dass im weiteren Verfahren der Pflegereform bei der geplanten Kürzung noch nachgebessert wird.
Soweit der Bericht aus Berlin. Nicole Knutzen ist Vorstandsmitglied bei Wir Pflegen, einer bundesweiten Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation Pflegen pflegender Angehöriger. Ich habe Sie gefragt, ob sie ähnlich hart ins Gericht geht mit Wagners Reformplänen.
Ja, also der Verband Wir Pflegen sieht den Referentenentwurf ähnlich kritisch. Es gibt Ansätze, die wir durchaus positiv sehen, aber die Schatten überwiegen die einzelnen Sonnenstrahlen dieses Referentenentwurfs.
Was ist denn positiv?
Also wir sehen positiv, dass geplant ist, die kommunale Stärkung und die Stärkung kommunaler Pflegebedarfsplanungen. Allerdings müssen wir dazu sagen, sind die Bedarfsindikatoren, die Kommunen brauchen, um eine Pflegebedarfsplanung darstellen zu können, weder abgesprochen noch kohärent mit anderen Kommunen noch abgestimmt. Also da gibt es noch sehr viel Kommunikationsbedarf. Und den Ansatz von Frau Wagner, die Stärkung der Prävention und der Rehabilitation ist vom Ansatz her ja auch positiv. Dass die zulasten der häuslichen Pflege gehen und zulasten der Hilfen für schwerst pflegebedürftige Menschen, das sehen wir natürlich kritisch.
Ein Punkt, der für scharfe Kritik sorgt, für pflegende Angehörige soll es Einschnitte bei der Rente geben. Derzeit zahlt die Pflegekasse ja unter bestimmten Voraussetzungen Rentenbeiträge für pflegende Angehörige, die deswegen nicht voll oder gar nicht arbeiten können. Die Berechnungsgrundlage dafür, die soll jetzt um 30% gekürzt werden, wodurch dann auch die gezahlten Rentenbeiträge und am Ende natürlich die Rente selbst sinken würde. Was sagen Sie dazu?
Ja, damit sind pflegende Angehörige natürlich noch schlechter abgesichert als ohnehin schon. Und wenn Sie sehen, dass die Hauptpflegepersonen in Deutschland Frauen sind zwischen 45 und 60 Jahren, also Frauen im erwerbstätigen Alter, die müssen dann ihren Beruf aufgeben, ihre Stunden reduzieren, um zum Beispiel die Eltern zu pflegen oder den Partner zu pflegen, die erhalten jetzt weniger Rentenpunkte als bisher. Dadurch soll es Einsprung geben von rund 1,8 Milliarden Euro, jetzt schon im kommenden Jahr, und das geht bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr 2030. Das heißt aber, dass diese Frauen, die diese Versorgung zu Hause aufrechterhalten durch Kindererziehung oder durch Pflege, dass die auf Einkommen verzichten zulasten nicht selten der eigenen Gesundheit. Und wenn jetzt ausgerechnet diese rentenrentliche Absicherung gekürzt wird für die pflegenden Menschen, für die pflegenden Angehörigen, steigt bei denen natürlich auch das Risiko von Altersarmut. Ob man dann überhaupt noch pflegen kann, das überlegen sich die Angehörigen dann wahrscheinlich zweimal.
Sie selbst haben ja Ihren Mann jahrelang gepflegt, ist zu lesen. War die Frage der Altersabsicherung für Sie damals eigentlich auch ein Thema?
Ja, unbedingt. Ich selber bin ja auch noch im erwerbstätigen Alter und ich habe meinen Beruf aufgegeben zur Pflege meines Mannes und anschließend meine Stunden nochmal reduziert, um meine Mutter pflegen zu können. Und das hat jetzt schon definitiv Auswirkungen auf meine eigene Rente.
Sie setzen sich ja mit dem Verein Wir Pflegen ein für nachhaltige Verbesserungen in der häuslichen Pflege, wollen auch eine Stimme sein für pflegende Angehörige. Was können Sie denn da erreichen? Werden Sie gehört?
Also wir werden noch viel zu wenig gehört und viel zu wenig wahrgenommen. Unsere Stimme ist offensichtlich noch zu leise. Wir können offensichtlich noch nicht in dem Chor der ganz großen Player im Pflegemarkt mitsingen. Das ist absolut bedenklich, denn wir vertreten immerhin 86% aller Pflegenden.
Wenn wir nochmal auf die Gesamtvorschläge für die Pflegereform jetzt schauen, aus Ihrer Sicht, was fehlt?
Ja, diese Pflegereform löst ja nicht diese strukturellen Probleme, die wir haben, dass wir immer mehr Menschen haben werden, die mit einer Pflegebedürftigkeit und immer weniger Menschen haben, die diese werden pflegen können. Wir müssen also weg von dem Ansatz, dass Pflegebedürftigkeit ein reines familiäres Problem ist. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns miteinander nur
Nicole Knutzen, Vorstandsmitglied bei Wir Pflegen, einer bundesweiten Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation pflegender Angehöriger. Und zu den Pflegereformplänen von Bundesgesundheitsministerin Wagen auch der Kommentar von Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Klar, es muss gespart werden. Allerdings bitte nicht so. Das Geld in der Pflegekasse reicht hinten und vorne nicht. Schon im kommenden Jahr sollen rund 7,5 Milliarden Euro fehlen. Es ist also richtig, dass Gesundheitsministerin Wagen von der CDU versucht, frisches Geld für die Pflegeversicherung zu organisieren. Und ja, wer mehr leisten kann wie Gutverdiener, soll auch höhere Pflegebeiträge zahlen. Und für Privilegien aus vergangenen Zeiten wie die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern haben wir heute schlicht und einfach kein Geld mehr. Außerdem sind Wagen Finanzpläne, Prävention und Pflegebegleitung zu stärken, ein guter Anfang. Aber dort zu sparen, wo die Not in der Pflege am größten ist, geht in die völlig falsche Richtung. Es ist ein verheerendes Signal an die Pflege zu Hause, dass ausgerechnet bei pflegenden Angehörigen gekürzt werden soll. Die Ministerin will die Rentenansprüche absenken. Betroffen sind vor allem Frauen, die zu Hause pflegen und deshalb weniger oder gar nicht mehr arbeiten können. Frauen, die oft ohnehin weniger Rente bekommen und stark von Altersarmut bedroht sind. Genauso ist es ein verheerendes Signal, bei den Pflegebedürftigen im Heim zu sparen. Sie sollen länger auf weiter steigenden Eigenanteilen sitzen bleiben. Die Heimkosten sind in den vergangenen Jahren explodiert. Vielerorts 3.000 bis 4.000 Euro für einen Pflegeplatz im Monat. Gerade in diesem Bereich zu belasten statt zu entlasten, sorgt schon jetzt für Riesenärger und hat eine soziale Sprengkraft. Viele Pflegebedürftige sind bereits heute auf Sozialhilfe angewiesen, um die hohen Heimkosten zu finanzieren. Wer hier streicht, macht noch mehr Menschen von staatlicher Unterstützung abhängig. Zu Recht entsteht ein regelrechter Kritik-Tsunami, großer Unmut bei Betroffenen, Sozialverbänden, Opposition und Koalitionspolitikern. Gesundheitsministerin Wagen ist nicht gut beraten worden. Anders als bei der Gesundheitsreform sind ihre Pflegepläne unausgewogen und unfair gegenüber den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Statt einer echten Reform, mit der zum Beispiel die Länder verpflichtet werden, sich mehr an Kosten für Bau und Sanierung von Pflegeheimen zu beteiligen, die bislang größtenteils auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden, statt so einer Reform hat die Ministerin lediglich ein Sparpaket vorgelegt, zulasten der Schwächsten in der Pflege. Ich finde, diese Pläne dürfen so nie Realität werden.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann. Vor mehr als 20 Jahren hat die EU den Westbalkanländern eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Neben Montenegro gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Nordmazedonien und Serbien dazu. Beim gemeinsamen Gipfeltreffen in Montenegro haben Frankreich und Deutschland heute neuen Schwung für den Erweiterungsprozess gefordert. Die Rede ist inzwischen allerdings auch von einer schrittweisen Integration, einer Art EU-Mitgliedschaft light, eventuell auch für die Ukraine und Moldau. Aus Montenegro, David Freches.
Es war ein erfolgreiches Treffen. Dieses Fazit zieht Bundeskanzler Friedrich Merz unter den Westbalkan-Gipfel in Montenegro. Der gemeinsame Vorschlag, mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Länder auf dem Westbalkan schrittweise an die EU ranzuführen, sei gut angekommen. Es habe Zustimmung für diese Idee gegeben, sowohl vom Europarat als auch von den Westbalkanstaaten selbst. Zwar müssten noch einzelne Schritte ausgearbeitet werden, aber die Message sei klar. Wir wollen euch, sagte der Kanzler wörtlich in Richtung der Westbalkanstaaten. Die EU sei sich einig, diesen Ländern den Weg zu bereiten. Es werde keine Ausreden mehr geben, sondern individuelle Wege, die den Ländern auf dem Weg in die EU zum Beispiel die Teilnahme am SEPA-Zahlungsverfahren ermöglichen sollen, Roaming oder auch Erasmus. Ziel bleibe dabei aber die Vollmitgliedschaft. Am weitesten sieht der Kanzler dabei Montenegro. Das Land könne den Beitrittsprozess bald abschließen. Namentlich hat Friedrich Merz außerdem Serbien erwähnt, das größte Westbalkanland. Dort kokettiert Präsident Alexander Vučić immer wieder mit Russland oder China. Der Bundeskanzler hatte auf dem Gipfel Alexander Vučić zu bilateralen Gesprächen getroffen. Auch Emmanuel Macron war dabei. Die Botschaft der beiden: Der Weg für Serbien in die EU bleibt offen, wenn die geopolitische Schaukelpolitik von Vučić aufhört.
Zum zweiten Mal waren es Signale aus Kiew, die dem Kreml beim Petersburger Wirtschaftsforum dazwischen funkten. Zum Auftakt sorgte ein Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie im Hafen von St. Petersburg für dichte Rauchwolken, sichtbar bis zum Tagungsort. Heute wurde kurz vor Putins Rede vor den internationalen Gästen der öffentliche Brief des ukrainischen Regierungschefs Selenskyj bekannt. Er fordert den Kreml-Chef darin zu direkten Gesprächen über ein Ende des Krieges auf. Aus Kiew, Florian Kellermann.
In der Ukraine hat der offene Brief an Wladimir Putin kaum Hoffnungen auf einen raschen Frieden ausgelöst. Das erfährt, wer sich auf dem Unabhängigkeitsplatz im Stadtzentrum von Kiew umhört. Ein Mann mittleren Alters sagte: Sie wollen die ganze Ukraine. Da kann Selenskyj 100 Briefe schreiben. Das bringt nichts. Andere drückten zumindest die Hoffnung auf neue Verhandlungen aus. Erstmal ist das nur ein Brief, aber vielleicht führt er zu positiven Ergebnissen, vielleicht zum Frieden. Wenn man nicht spricht, passiert gar nichts. Die meisten ukrainischen Beobachterinnen und Beobachter sehen Putin nicht als einzigen Adressaten des Briefs. Ihre Analyse: Selenskyj wolle mit dem Brief in verschiedene Richtungen Stärke demonstrieren. Tatsächlich beschreibt der ukrainische Präsident unter anderem, wie ukrainische Langstreckendrohnen zuletzt Ziele in St. Petersburg angriffen während des dortigen Wirtschaftsforums. Er droht Putin mit dem Satz: Sie wissen gut, dass dies nicht die Grenze unserer Möglichkeiten ist. Ein Signal gehe hier auch an die europäischen Partner, so der ehemalige Außenminister Dmytro Kuleba. Sie sei nach Putin, US-Präsident Trump und der ukrainischen Öffentlichkeit ein vierter Adressat des Briefs, so Kuleba in seinem Internetkanal. Er sagt den Europäern: Ich sorge dafür, dass ihr an möglichen Verhandlungen in der Zukunft teilnehmen könnt. Ich unterstreiche eure Handlungsfähigkeit. Wir garantieren das Recht Europas, gehört zu werden. Kulebas Einschätzung: In diesem Brief geht es eigentlich gar nicht um Verhandlungen. Ich bin sicher, Selenskyj ist bereit zu Verhandlungen, aber darum geht es hier nicht. Dieser Brief enthält ein Signal: die Überzeugung der Ukraine, dass sie siegen wird. Ähnlich sieht es Vitali Sitsch, Chefredakteur der Nachrichtenplattform im Internet NV. Schon der Ton des Briefs lasse darauf schließen, dass Selenskyj nicht davon ausgehe, mit dem Brief Verhandlungen anzustoßen, erklärte er. Wenn Putin auch nur 4 Absätze dieses Briefs liest, wird er rasend vor Wut. Er wird einfach verhöhnt. Da kommt eine Beleidigung nach der anderen. Damit spricht Sitsch unter anderem die Stellen im Brief an, in denen Selenskyj die Situation in Russland beschreibt. Die angeblich wachsende Unzufriedenheit der Menschen mit dem Krieg, einer schwächelnden Wirtschaft und den ständig zunehmenden Repressionen. Sitsch bezweifelt deshalb, dass Putin den Brief des ukrainischen Präsidenten überhaupt lesen wird. Nicht zuletzt dürfte der Brief an die russische Öffentlichkeit gerichtet sein, so Kommentatoren. Selenskyj gibt Putin de facto die alleinige Verantwortung für den Krieg. Ohne ihn, so könne man schlussfolgern, würde Frieden herrschen.
KI-Nutzungen sind auf dem Vormarsch. Gerade heute kam die Meldung des Münchner IFO-Institutes, dass inzwischen mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland KI nutzt, vor allem in der Industrie und im Dienstleistungssektor. KI wird immer einfacher handhabbar und immer leistungsfähiger. Wächst damit auch die Missbrauchsgefahr? Das KI-Unternehmen Anthropic plädiert jedenfalls dafür, bei der KI-Spitzenforschung auf die Bremse zu treten, schlägt sogar eine globale Pause vor. Woher kommt das, wo doch KI Unternehmen sonst immer nur die Fortschritte loben? Das habe ich Isabel Lerch gefragt, die sich bei NDR Info seit vielen Jahren mit dem Thema KI befasst.
Tatsächlich, aus Expertensicht sehen wir hier wirklich gute Gründe für diese Warnung, weil wir haben hier aus mathematisch-technischer Sicht es wirklich mit einer Beschleunigung zu tun. Also die KI entwickelt sich immer schneller und sie kann inzwischen auch sich selber optimieren, sich selber verbessern. Also Anthropic hat auch mitgeteilt, dass über 80% des Codes, der in die Produktionssysteme von Anthropic läuft, dass der von KI geschrieben wird. Das heißt, die KI schreibt selber für sich Programmcode, wird dadurch noch schneller in ihrer Entwicklung. Wir sprechen da auch von einem Phänomen, nennt sich rekursive Selbstoptimierung. Und damit verlassen wir ein Tempo, das von Menschen noch kontrolliert werden kann. Also wenn die KI sich immer schneller beschleunigt, dann droht eben da die Gefahr, dass wir die Kontrolle über die Systeme verlieren und auch, dass wir die Kontrolle über die Ausrichtung verlieren, über das Alignment, also welche Werte die KI hat. Und deshalb ist dieses Risiko durchaus ernst zu nehmen, was da jetzt auch von Anthropic formuliert wird.
Warum diese Töne jetzt ausgerechnet von Anthropic? Es gibt ja auch noch andere KI-Firmen.
Ja, also Anthropic hat sich im Laufe des letzten Jahres eigentlich zum wichtigsten Player am KI-Markt gemausert. Die haben enorm spannende Entwicklungen auf den Markt gebracht und sind da jetzt inzwischen ja so eine Art Marktführer, haben auch den großen Konkurrenten OpenAI überholt, was den Umsatz angeht. Und Anthropic hat sich als KI-Firma immer ja auch als ethischer Player verstanden, der das Thema Sicherheit ganz groß schreibt. Also das ist das Markenversprechen von Anthropic. Und deshalb will man sich sicherlich hier jetzt auch so positionieren und deutlich machen, dass die Sicherheit wirklich wichtig ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem es eben entscheidend ist, zu gucken, wie verfahren wir weiter mit der KI-Entwicklung, dass uns das nicht aus den Händen gleitet. Also deshalb ist Anthropic da einfach eine wichtige Stimme geworden und das ist einfach die DNA des Unternehmens, dass sie da auf Sicherheit setzen.
Wenn wir auf die Forderung schauen, eine globale Forschungspause von 6 Monaten ist da die Rede als Vorschlag. Wie realistisch ist sowas überhaupt?
Also die Idee ist natürlich grundsätzlich toll, aber ich halte das für sehr, sehr unrealistisch, weil es gibt massive Hürden bei der Umsetzung. Schauen wir uns einmal an das Problem der Verifikation. Also wenn wir wirklich sagen, wir wollen das international aussetzen, diese Forschung, wie wollen wir überprüfen, dass wirklich alle KI-Firmen ihre Forschung aussetzen? Wir haben das gesehen bei den Atomwaffen, da war das möglich, da konnte man sich gegenseitig kontrollieren, weil man eben per Satellit überwachen kann, okay, wird da an Atomwaffen gebaut, also nukleare Raketensilos, die kann man sehen. Aber die Rechenzentren, die kann man nicht per Satellit einsehen. Man kann nicht sehen, wird da vielleicht in einem Servercluster, vielleicht irgendwo in China oder auch in den USA dann doch heimlich noch weiter geforscht und die nächste Grenze überschritten. Also diese Überwachung ist sehr schwierig. Zum einen und zum anderen haben wir die Hürde, dass wir eben sehen, KI ist das wichtigste Thema. Das ist ein heißer Markt, der wirklich umkämpft ist. Und Unternehmen in den USA und in China liefern sich da ein wirklich ja, hartes Wettrennen. Und wer da eben das Risiko eingeht, eine Pause einzulegen bei der Forschung, der droht zurückzufallen. Und das kann und möchte sich eigentlich kein KI-Unternehmen aktuell leisten.
Also ein Appell, der verpuffen wird oder stößt er vielleicht doch was an?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er eine Debatte anstößt. Das haben wir auch vor 3 Jahren gesehen. Da gab es einen ähnlichen Appell. Da ist diese geforderte Zwangspause nicht eingetreten, aber es gab zumindest Diskussionen. Und ich denke, dass viele in der Fachwelt auch die Diagnose von Anthropic teilen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem KI sich immer weiter beschleunigt und wir uns das wirklich genau anschauen müssen. Ich glaube, es wird keine echte Vollbremsung geben. Das ist unrealistisch. Aber man wird sich hoffentlich noch mehr darauf konzentrieren, wirklich Leitplanken zu formulieren oder auch Notfallabschaltmechanismen, dass man darauf setzt. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass dieses Problem der Kontrolle, dass die KI noch unsere Werte vertritt, dass das wiederum auch von einer KI nur gelöst werden kann. Also dass die KI da die andere KI jeweils prüft. Das halte ich eher für realistisch.
Isabel Lerch, die sich bei NDR Info seit vielen Jahren mit KI befasst. Die Chance ist so groß wie nie für Alexander Zverev, Deutschlands besten Tennisspieler. Die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel. Heute will der Hamburger ins Finale der French Open, Henrik Lückhoff.
Keiner seiner größten Konkurrenten steht ihm mehr im Weg. Alle ausgeschieden oder gar nicht angetreten. Die Tür steht also offen. Zverev muss nur noch durchgehen. Ja, klingt so einfach, aber bedeutet natürlich auch viel Druck. Jetzt gerade im Halbfinale trifft er auf den Tschechen Jakub Menschik und Zverev ist klarer Favorit. Guido Ringel live in Paris. Einige Zeit sah es ja so aus, als wenn Zverev im Eiltempo ins Endspiel einziehen würde. Dann hat er aber den dritten Satz verloren. Hat er jetzt wieder in die Spur gefunden?
Er ist voll auf Kurs, er ist da, er strahlt was aus, er macht wenig Fehler, ist immer wieder in der Lage, Menschik unter Druck zu setzen und vor allem hat er schon den wahrscheinlich entscheidenden Vorteil, Menschik einmal den Aufschlag weggenommen zu haben. Also Zverev führt mit 4:1 im vierten Satz bei einer 2-1-Satzführung. Also das müsste jetzt schon ein großes Unglück geben, dass Zverev hier diese Partie noch aus der Hand gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, zumal jetzt Menschik auch wieder aus dem Rhythmus geraten ist. Der war in diesem Satz mal drin, hat er gezeigt, was er eigentlich kann und hat das jetzt schon wieder alles verloren. Zverev ist der bessere Mann, weil auch sicherere Mann. Er hat eine niedrige Fehlerquote, während Menschik teilweise hier überpaced und die Sicherheit in seinen Schlägen nicht mitgebracht hat heute auf den Platz.
Also man darf ahnen, würde ich mal sagen, dass Zverev ins Finale einziehen wird. Trauen wir uns schon mal vorauszublicken, wie würden seine Chancen dann stehen auf den ersten Titel mit Blick auf seine möglichen Gegner?
Ja, ausgezeichnet. Es wird in jedem Fall ein italienischer Gegner. So viel kann ich schon verraten, denn die Herren Arnaldi und Cobolli, beide aus Italien, werden heute Abend das zweite Halbfinale bestreiten. Klarer Favorit hier, Cobolli, Weltranglisten 14. Arnaldi nicht in den ersten 100. Also wir denken mal, dass es auf Zverev gegen Cobolli hinauslaufen wird. Wir haben schon bei Menschik gedacht, Mann, das wird eine knifflige Kiste für Zverev. Da muss er voll auf Zack sein. Das ist ein ähnlicher Faktor dann auch im Cobolli-Match, wenn es soweit kommt. Und wenn der Italiener hier so einbrechen sollte, wie Menschik das teilweise macht, dann wird es leicht für Zverev. Aber das ist natürlich alles noch Theorie.
Guido Ringel live aus Paris. Und in rund 20 Minuten sind wir dann wieder drüben im Start Roland Garros.
So viel vom Sport mit Hendrik Lückhoff und das waren die Themen des Tages hier auf NDR Info heute mit Ulrike Heckmann. Die gibt es auch als Podcast zu finden, unter anderem in der App ARD Sounds.